in der Gemeinde weiß ich nicht, ob wir darüber jene Predigt hatten. Und deswegen habe ich mir gesagt, wenn wir schon ein Thema über Beziehungen haben, dann möchte ich heute mal was sagen zum Thema Single sein. So, wunderbar. Manche finden es gut, das finde ich schön. So, man könnte jetzt auch sagen Alleinstehende, aber ich habe mich bewusst für diesen englischen Ausdruck entschieden. Ich bin ja normalerweise eher für die deutschen Begriffe, aber in dem Fall glaube ich, dass Single das vielleicht noch eher ausdrückt. Obwohl manche sich jetzt vielleicht noch nicht mal so angesprochen fühlen von dem Single-Sein. Also, wen meine ich damit? Und es ist für mich wichtig, dass wir uns zu Anfang mal klar machen, dass es Menschen gibt, die in verschiedenen Lebenssituationen sind, die alle da reinfallen. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die noch gar keinen Partner suchen, weil sie einfach noch in ihrer Lebensphase an einem Punkt sind, wo das für sie noch nicht relevant ist. Es gibt Leute, die ihren Partner noch nicht gefunden haben, aber eigentlich gerne einen hätten. Es gibt Leute, die wieder allein sind, weil eine Beziehung zu Ende gegangen ist, weil man einen Partner verloren hat, wie auch immer. Und es gibt Menschen, die keinen Partner mehr suchen, weil sie in ihrer Lebensphase an einem Punkt angekommen sind, wo sie sagen, okay, das war's jetzt, ich brauche sowas auch nicht mehr. So, es gibt Leute, die sind mit ihrem Single-Sein versöhnt und es gibt Leute, die sagen, das macht mir große Mühe. Und es gibt Menschen, die sagen, ich brauche sowas gar nicht. Wir werden das im Lauf der Predigt auch noch sehen. Und wir merken jetzt schon, dass sich andeutet, dass Singles nicht bemitleidenswert sind. Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Predigt verschiedene Sachen gelesen und mir angehört und so. Und ich weiß nicht, wie du das als Single in unserer Gemeinde empfindest, wie man sich dir gegenüber verhält. So, typische Reaktion, die ich schon gehört habe, die immer mal wieder passiert. Man kommt irgendwo hin und dann, ja, bist du verheiratet oder in einer Beziehung? Nein, ich bin Single. Oh, du Arme. Oder oh, du Armer. Ah, ja, da wird sich sicher bald was tun und so. Und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dass wir mit dieser Haltung durchs Leben gehen. Und gerade wir als sehr familienlastige Gemeinde, sage ich jetzt mal, man könnte auch positiv sagen, familienorientierte Gemeinde, wir stehen natürlich ja immer ein bisschen in der Gefahr zu sagen, ja, das ist so das Bild, was wir haben. Und alles, was da nicht reinpasst, ist irgendwie, ja, tut uns leid, dass du nicht dazugehörst oder so. Aber Singles oder Single sein, ob man nun einen Partner sucht oder eigentlich auch gar keinen Partner will, Single sein ist nicht der bemitleidenswerte Zustand, den man ganz dringend ändern muss. Und ich versuche uns heute ein bisschen so in diese Wahrheit, vielleicht auch für manche in diesen Paradigmenwechsel reinzuführen. Und ich möchte anfangen mit einer Bibelstelle, die Jesus uns gesagt hat zu diesem Thema. Und wir finden das in Matthäus Kapitel 19, Vers 12. Und ich lese nach der Neues Leben Bibel. Wenn du eine andere Bibel hast, dann steht hier, je nachdem, was du für eine Übersetzung hast, vielleicht das Wort Eunuchen. So, für diejenigen, die nicht wissen, was ein Eunuch ist, ein Eunuch war vor allem im Orient einer, der im Harem des Herrschers, des Sultans gearbeitet hat, und damit er sich nicht an den Frauen vergreift, wurde der kastriert. So, die moderneren Übersetzungen übersetzen das umschreibender, und ich glaube auch, dass es nicht so eng gemeint ist, auch wenn Jesus im Original dieses Wort hier verwendet. Matthäus Kapitel 19, Vers 12, da heißt es, manche werden unfähig zur Ehe geboren, andere werden von Menschen dazu unfähig gemacht und wieder andere haben sich dafür entschieden, um des Himmelreiches willen nicht zu heiraten. Wer dies begreifen kann, der handle danach. So, Jesus sagt, da gibt es Leute, die sind von Geburt an, was auch immer wir jetzt darunter verstehen möchten, zur Ehe unfähig. Da gibt es manche, die wurden durch Menschen zur Ehe unfähig gemacht, ob das nun körperlich ist oder ob sie vielleicht auch seelisch zur Ehe unfähig gemacht wurden. Aber da gibt es auch eine Gruppe, die sagt sich, ich möchte unverheiratet bleiben. Und Jesus sagt, um des Reiches Gottes willen. Wir werden nachher gleich noch sehen, auf was sich das beziehen kann. Wir wissen nicht genau, was Jesus da mit im Sinn hatte. Aber er sagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und alle diese Möglichkeiten, die müssen wir respektieren. So, wir haben in den vergangenen Wochen und in den vergangenen Jahren und so immer wieder auch gesagt, die Ehe ist eine gute Erfindung Gottes. Und da möchte ich heute auch nichts davon abstreichen. Und ich möchte, dass wir das auch weiterhin so sehen. Ehe ist eine gute Sache und die hat Gott erfunden, aber sie ist nicht die einzige Lebensform, in der man glücklich sein kann. Habt ihr das Bild bekommen, was ich in... Genau, das durfte ich jetzt mal kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist die Burg Hohenzollern. Und ich zeige euch das deswegen, weil manche Leute haben die Ehe mit einer belagerten Burg verglichen. Die, die draußen sind, wollen unbedingt rein. Und die, die drin sind, würden gerne rausgehen. So ist nur vielleicht ein bisschen spitz formuliert, aber es gibt schon solche Situationen, wo du feststellst, also die Ehe ist nicht das Schlaraffenland, wo dir die gebratenen Tauben in den Mund fliegen und wo sich alle deine Probleme plötzlich von alleine lösen. Wenn wir mit jungen Paaren Ehevorbereitungskurse machen, dann versuchen wir denen immer eines ganz deutlich zu machen. Die Probleme, die du, bevor du in die Ehe gehst, hast, die werden sich nicht automatisch lösen, nur weil du verheiratet bist. Weder was die Sexualität angeht, noch was deine Selbstbeherrschung grundsätzlich angeht, noch was deine Gefühlsausbrüche angeht, deine schlechten Charaktereigenschaften oder sonst irgendwas. Es wird nicht einfach alles besser, nur weil man heiratet. Man nimmt sich mit. Das ist im Übrigen auch der Grund, weshalb so viele Menschen, wenn sie mal geschieden sind und wieder heiraten, wieder eine Scheidung erleben. Weil es eben nicht nur am Ehepartner liegt, weil es halt der Falsche war und weil der Ehepartner so schlecht zu mir war, sondern weil ich mich mitnehme. Ich nehme mich mit, ob ich Single bin oder ob ich in einer Beziehung bin. Und es hilft mir nichts, das einfach wegzuprojizieren und zu sagen, ja, das liegt daran, dass ich nicht verheiratet bin oder es liegt daran, dass ich verheiratet bin, es liegt daran, dass ich den falschen Partner habe. Ich muss mit mir selber klarkommen. Und das ist was, was ich für mich persönlich als eine ganz, ganz wichtige Geschichte empfunden habe, bevor ich damals meine erste Beziehung angefangen habe. Dass ich gesagt habe, ich muss zunächst mal wissen, wer ich bin. Ich muss wissen, wer bin ich eigentlich ohne meinen Partner? Will ich ein Gegenüber oder will ich einen Knetklumpen? Und ich habe mich entschieden, ich möchte als Partnerin ein Gegenüber. Ich möchte jemand, an dem ich mich reiben kann, der eine Persönlichkeit ist. Und ich möchte nicht jemand, der irgendwie immer nachgibt und wo alles weich ist. So, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass die Ehe eben nicht die Lösung aller Probleme ist. Natürlich gibt es diesen Satz, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, aber ich habe mich gefragt, gibt es in der Bibel eigentlich glückliche und erfolgreiche Singles? Und ich habe nun nicht die Zeit gehabt, wirklich die ganze Bibel von vorn bis hinten intensiv durchzustöbern, aber so, ich habe mir selber so ein bisschen was überlegt, habe auch ein bisschen was dazu gelesen und geschaut und habe dann festgestellt, es gibt hier zwei unterschiedliche Zeitabschnitte. Seltsamerweise, es gibt das Alte Testament und es gibt das Neue Testament. Und wir stellen fest, dass bezüglich des Alleinseins oder des Singleseins das Alte und das Neue Testament ganz unterschiedliche Bilder zeichnen. Also ich persönlich habe Schwierigkeiten gehabt, im Alten Testament eine Person zu finden, die Single war und die irgendwie so das große Vorbild war oder die irgendwie erfolgreich war oder irgendwie eine positive Rolle gespielt hat. Ich bin auf Naomi gekommen. Naomi war Witwe, aber wenn du die Geschichte von Naomi liest, dann siehst du, dass Naomi alles andere als versöhnt mit ihrer Lebenssituation war. Naomi hat gesagt, nennt mich nicht mehr Naomi, sondern nennt mich Mara, die Bittere. Weil Gott ist echt böse mit mir umgegangen. Und du siehst, dass Naomi überhaupt nicht glücklich war mit ihrer Situation, dass sie ihren Mann und ihre Söhne verloren hatte und so. Im Nachhinein geht das Ganze irgendwie dann auch noch gut aus, aber man findet ganz, ganz wenig solche positiven Vorbilder, sage ich jetzt mal, im Alten Testament. Vielleicht könnte man noch Elia nennen, wobei da ist man sich nicht ganz sicher, ob Elia verheiratet war oder nicht. So, und das kommt auch ein Stück weit daher, weil das Alte Testament noch unter dieser Prämisse Gottes stand, seid fruchtbar und vermehrt euch und dass das Volk Gottes das Land füllen sollte. Und es ging natürlich auch um Versorgung. Es gab damals noch keine Altersvorsorge irgendwie, keine Rentenversicherung. So, wenn du keine Kinder hattest, deswegen geht es immer um diese Witwen, die irgendwie versorgt werden müssen, dann war das ein ganz, ganz großes Problem. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann stellen wir fest, dass sich die Dinge plötzlich ändern. Vielleicht nicht plötzlich, aber sie ändern sich jedenfalls. Und sie ändern sich zum Teil ganz dramatisch. Während im Alten Testament die Ehe noch so das Nonplusultra war, so hat man jedenfalls den Eindruck, finden wir im Neuen Testament erstens mal Leute, die glücklich und erfolgreich Single waren. Der Klassiker Paulus, der gesagt hat, mir wäre es am liebsten, alle Leute wären wie ich, nämlich unverheiratet. Also Paulus war nicht verheiratet und er war stolz drauf und er hat das geliebt und er hat gesagt, ich verstehe gar nicht, dass die anderen Leute nicht sehen, wie klasse das ist, unverheiratet zu sein. Und dann gab es noch eine Person, also man könnte jetzt vielleicht noch mehr sagen, aber gab es noch eine Person und da denken vielleicht manchmal zu wenig dran. Aber es gibt eine Person, von der du möchtest, dass du so wirst wie sie, nämlich Jesus. Jesus war unverheiratet. Ich weiß, dass es moderne Theorien gibt, dass er am Schluss Maria Magdalena geheiratet hat, aber nur in der Bibel finden wir darüber nichts und ich glaube es persönlich auch nicht. So, auch Jesus war unverheiratet und Jesus sagte mal, das, was ihn glücklich macht, er formuliert es anders, er sagt, meine Speise, aber das, was ihn satt gemacht hat, was ihn zufrieden gemacht hat, sagt er mal, ist den Willen meines Vaters im Himmel zu tun. Und wir merken schon, das, was wir im Alten Testament sehen, dass man heiraten muss, damit man versorgt ist, dass man glücklich ist, damit alles gut und prima ist, das ist im Neuen Testament plötzlich nicht mehr so dominant, sondern da kriegst du Jesus mit, der das anders gemacht hat, du kriegst Paulus mit, der das anders gemacht hat. Wir sehen auch im Alten Testament, dass es da schon die eine oder andere Stelle gab. Ich möchte da nicht viel dazu sagen, aber ich möchte sie gern vorlesen, weil ich glaube, dass sie für Menschen, die in dieser Situation irgendwie unglücklich sind oder unzufrieden sind, sei es nun, weil sie eben Single sind oder weil sie keine Nachkommen haben. Deswegen möchte ich euch das ganz kurz vorlesen. Wir finden in Jesaja Kapitel 54 und dort in Vers 1 und Vers 5. Da heißt es, freue dich, du Unfruchtbare, die du noch nie geboren hast. Du, die nie in Wehen lag, brich in Jubel aus. Denn die Verlassene wird viel mehr Söhne haben, als die Frau, die verheiratet war, sagt Yahweh. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Es ist Yahweh, der Allmächtige, dein Befreier. Es ist der heilige Gott Israels, der Gott, dem die ganze Erde gehört. Und da gibt es noch eins für die Männer, das steht ein paar Kapitel weiter, Jesaja 56, die Verse 3 bis 5a, da heißt es, ein Fremder, der sich zum Herrn bekehrt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich bestimmt aus seinem Volk ausschließen. Und auch die Eunuchen sollen nicht sagen, ich bin ein vertrockneter Baum. Denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meinen Sabbat heiligen, die tun, was mir Freude macht und den Bund mit mir halten, werde ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal setzen. Ich werde ihnen einen Namen verleihen, der sehr viel mehr wert ist als Söhne und Töchter. Und wenn du dich in Jesaja ein bisschen auskennst, manche von uns kennen am allermeisten Jesaja 53. So der Gottesknecht, der leidende Gottesknecht. Das, was der Kämmerer auf dem Wagen gelesen hat, als Philippus zu ihm kam. So in diesen ganzen Kapiteln, da geht es um Jesus, um die Zeit, wo er wiederkommt. Und wir merken diese Verheißungen, die beziehen sich eben nicht auf die Zeit des Alten Testaments, auch wenn sie im Alten Testament stehen, sondern sie beziehen sich auf die Zeit, wenn durch Jesus die Dinge einfach anders werden. Und was wir hier merken ist, erstens, es gibt was, was wesentlich wertvoller ist als Ehe und Nachkommen. Und das ist die Beziehung, die lebendige Beziehung zu Gott. Und da gibt es eine Frau, die nie Kinder bekommen hat, die womöglich noch nicht mal einen Mann hat und wo Jesaja sagt, die hat mehr Kinder als diejenige, die verheiratet war. Und wir merken, da geht es um geistliche Nachkommenschaft, da geht es um geistlichen Einfluss oder wie man heute auf Deutsch sagt, Impact. So, wir können Menschen beeinflussen, wir können uns multiplizieren, wir können uns an Menschen weiter verschenken und wir können geistliche Nachkommenschaft haben. Und Jesus und Jesaja und Paulus, die schreiben uns das in Stammbuch und sagen, das ist mehr wert, als eigene Familie, als eigene Kinder zu haben. Und wir merken, es ist eine Frage der Perspektive. Es ist eine Frage, wie ich die Lebenssituation, in der ich lebe, wie ich damit umgehe. Und deswegen möchte ich dich fragen, was ist dir wichtig? Warum möchtest du, was du möchtest? Warum möchtest du Kinder? Warum möchtest du einen Partner? Warum möchtest du aus der Partnerschaft raus? Warum möchtest du die Veränderung, die du möchtest? Und ich stelle immer wieder fest, dass viele unserer Motive, wenn wir es genau anschauen, eigentlich egoistisch sind. Wir haben irgendwie so die Vorstellung, dass wenn wir in unserem Leben Dinge verändern, dann werden wir glücklich. Und wir können erwarten, dass zum Beispiel Beziehungen uns Befriedigung unserer Bedürfnisse geben. Nicht nur sexueller Art, aber auch so dieses Emotionale. Wir können vielleicht auch materielle Sicherheit erwarten. Oder vielleicht auch Ansehen oder Anerkennung. Oder bloß eben nicht mehr. Ich weiß, das war für mich damals als Jugendlicher so eine Sache, so alle haben eine Freundin, bloß ich nicht. So, das kann ja auch so ein da geht es eigentlich weniger um den Partner an sich, sondern einfach, ich möchte nicht der Einzige sein, der irgendwie ohne dasteht. So, das sind alles Dinge, die sich eigentlich um uns selbst drehen. Die Lösung meiner Probleme. Aber wenn wir die Lösung unserer Probleme von einem Partner oder von einer Beziehung erwarten, dann ist es eine unfaire Überforderung an jeden, der sich dieser Forderung stellen muss. Ein Mensch wird dich nicht glücklich machen können. Ja, es gibt Menschen, mit denen es einfacher ist, glücklich zu leben. Aber der Schlüssel zum Glücklichsein ist nicht die Beziehung. Wenn du ein unzufriedener Single bist, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass du ein unzufriedener Ehepartner wirst. Wenn du als Single mit deiner Sexualität nicht klarkommst, dann ist die Chance sehr hoch, dass du das in der Ehe auch nicht hinbekommst. Die Probleme, die ich habe, die Löcher in meiner Seele, die werden typischerweise durch Beziehungen nicht gestopft. Und jetzt komme ich dazu, was Jesus vorher gesagt hat, manche haben um des Reiches Gottes Willens beschlossen, nicht zu heiraten. Paulus formuliert es folgendermaßen. 1. Korinther Kapitel 7, Vers 32 bis 35. Ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens frei seid. Ein unverheirateter Mann kann seine Zeit ganz für die Sache des Herrn einsetzen und darüber nachdenken, wie er ihm Freude machen kann. Für einen verheirateten Mann ist das sehr viel schwerer. Er muss seine irdischen Verpflichtungen erfüllen und sich überlegen, wie er seiner Frau gefallen kann. Seine Aufmerksamkeit ist geteilt. Genauso kann eine Frau, die nicht mehr verheiratet ist oder nie verheiratet war, sich körperlich und geistig sehr viel stärker für den Herrn einsetzen als eine verheiratete Frau, die sich um ihre irdischen Verpflichtungen kümmern und darüber nachdenken muss, wie sie ihrem Mann gefallen kann. Ich sage das, um euch zu helfen und nicht um euch zu bedrängen. Ich möchte, dass ihr anständig lebt und zuverlässig dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen. Krass, oder? Wäre eigentlich viel besser, wenn wir alle unverheiratet wären. Dann könnten wir dem Herrn so viel besser dienen. Es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich versucht habe, beide Seiten zu leben. Ich war verheiratet und habe in dieser Beziehung gelebt. Und auf der anderen Seite habe ich den anderen Teil, so ich kümmere mich nur um das Reich Gottes und ich tue da ganz viel, genauso gelebt. Und wir haben irgendwann mal festgestellt, das funktioniert so nicht. Du kannst nicht verheiratet sein und so leben, als ob du es nicht wärst. Das macht auf Dauer große Probleme. So, wenn wir verheiratet sind oder in einer Beziehung leben, dann müssen wir darauf Rücksicht nehmen. Und ob du das nun als einen Klotz an deinem Bein betrachtest oder ob du es nicht ganz so schlimm siehst, aber wir hatten auch schon Gespräche mit Ehepartnern, wo das genau so formuliert wurde. Mein Ehepartner ist für mich ein Klotz am Bein. Und was ich immer wieder sage, ist, überleg dir das gut. Du kannst als Verheirateter nicht mehr so leben, wie als Unverheirateter. Paulus gibt für das Heiraten eigentlich nur einen Grund. Er sagt, ja, also wenn du es mit sexueller Enthaltsamkeit gar nicht auf die Reihe kriegst, dann heirat halt. Aber ansonsten, jetzt könnten wir ja eine Abstimmung machen. So, wer kriegt es sexuell nicht auf die Reihe und musste deswegen heiraten? Aber das wäre nun vielleicht auch ein bisschen zu eng geführt, die ganze Geschichte. Aber Paulus versucht uns hier, dieses Unverheiratetsein schon auch ein bisschen schmackhaft zu machen. Keine Angst, ihr müsst eure Ehen jetzt nicht auflösen und wenn du jetzt gerade kurz davor bist, dich zu binden, wart noch ganz kurz ab. So, man kann sich jetzt fragen, warum eigentlich heiraten? Gut, das mit der Sexualität, das haben wir schon angesprochen. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, warum heiraten? Und die ist so gar nicht das, was wir in unserer Zeit immer wieder hören. Was wir hören ist, ich heirate, damit ich glücklich werde, oder? Aber der Witz an der Geschichte ist, sehr viel besser funktioniert es, wenn ich heirate, um den anderen glücklich zu machen. Wir haben vorher immer wieder von Paulus gehört, der Mann muss seiner Frau gefallen, die Frau muss ihrem Mann gefallen. So, die Ehepartner sollten eigentlich darauf ausgerichtet sein, dass der Ehepartner glücklich wird. Und das kann man ganz, ganz weit treiben. Ich erinnere mich noch, wir hatten, als ich noch sehr viel jünger und unverheiratet war, da hatten wir in der Jugend damals in Ulm so eine ganz wilde Phase, wo es darum ging, so wer mit wem und so. Und dann haben wir unter anderem mal uns die Frage gestellt, mit wem könnten wir uns womöglich eine Beziehung vorstellen? Und dann schoss mir so ein Gedanke durch den Kopf, wo ich gedacht habe, es ist eigentlich egal, wen ich glücklich mache, oder? Also den Gedanken kannst du mal ein bisschen einsickern lassen. Es ist eigentlich egal, wen ich glücklich mache. Das ist sowas, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben, wenn es um Beziehungen geht. Aber das ist das, was eine Beziehung richtig, richtig auf den Kopf stellen kann und total verändern kann. Wenn ich nicht mehr fordere, du musst mich glücklich machen, sondern wenn ich sage, ich möchte dich glücklich machen. Vielleicht kennst du dieses Bild, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, das war ein Traum, den Hermann Zeiss hatte, aber vielleicht war es auch irgendwo anders her, ist auch weniger wichtig. Der hatte ein Bild vom Himmel, wo eine große Festtafel aufgebaut war, wo die Leute geschlemmt haben. Und dann hatte er ein Bild von der Hölle. Und wisst ihr, was in der Hölle war? In der Hölle hatten die Leute alle am einen Arm einen Löffel und am anderen Arm eine Gabel. Und zwar 1 Meter lang. Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn du eine 1 Meter lange Gabel an deinem Arm hast und du versuchst, dir was in den Mund zu schieben. Du bekommst es nicht hin. Und das Problem war, dass jeder an sich selbst gedacht hat und jeder versucht hat, irgendwie satt zu werden. Und die Lösung wäre gewesen, dass einer dem anderen was gibt. So, wenn wir egoistisch bleiben und ich, mich, meiner, mir, Herr segne alle 4 leben, dann wird das Ganze zu einer egoistischen Schlacht irgendwann mal womöglich ausarten. Aber wenn einer versucht, den anderen glücklich zu machen, dann ist das eine ganz, ganz andere Ebene. Und nebenbei werden wir dabei im Übrigen typischerweise auch selber glücklich. Ich möchte nochmal was aus 1. Korinther 7 zitieren von Paulus. Und dann biegen wir so langsam auf die Zielgerade ein. 1. Korinther 7, Vers 25 bis 28. Nun zu den jungen Frauen, die noch nicht verheiratet sind. Für sie habe ich kein Gebot des Herrn. Aber ich gebe euch einen Rat als jemand, dem Gott Einsicht geschenkt hat, denen ihr vertrauen könnt. Wegen der schweren Zeiten, die uns bevorstehen, halte ich es für das Beste, wenn ein Mensch unverheiratet bleibt. Wenn du eine Frau hast, dann löse die Ehe nicht auf. Gehört? Ihr Männer, ihr Frauen auch. Wenn du keine Frau hast, dann heirate nicht. Solltest du aber doch heiraten, so ist es keine Sünde. Okay, jetzt können wir uns entspannen. Und auch wenn eine junge Frau heiratet, ist das keine Sünde. Allerdings würde ich euch gern die zusätzlichen Belastungen ersparen, die mit einer Ehe verbunden sind. Ich weiß ja nicht, mit welchen Leuten Paulus zusammen war. Aber offensichtlich hat Paulus gesehen, dass die Ehe eben nicht nur ein Schlaraffenland ist, sondern dass die Ehe durchaus Herausforderungen hat, wo er sagt, ich würde euch das gerne ersparen. Schon eine seltsame Predigt heute. Ich gebe es zu, ist nicht so unsere typische Linie, die wir predigen, aber es ist auch eine Wahrheit und eine Medaille oder eine Seite der Medaille, die auch wichtig ist. So, also ist es besser, ledig zu bleiben? Paulus sagt unbedingt. Ich sage, kommt drauf an. Ehe ist eine Gabe Gottes. Und auch das schreibt Paulus. Und das möchte ich uns auch noch mitgeben. 1. Korinther Kapitel 7, Vers 7. Ich wünschte, jeder könnte unverheiratet leben, wie ich es tue. Aber wir sind nicht alle gleich. Gott schenkt manchen die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu bleiben. So, es gibt Menschen, die haben die Gabe, unverheiratet zu bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Gabentest gemacht habt. Wir haben früher ganz viele Gabentests gemacht. Immer mal wieder. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Da war irgendwie nie jemand dabei, der angekreuzt hat, ich habe die Gabe der Ehelosigkeit. Die war da zum Teil auch dabei. Die möchte irgendwie niemand haben, oder? Und trotzdem hat Gott manchen diese Gabe gegeben, wo Gott sie ausgestattet hat mit allem, was sie brauchen, damit sie ohne einen Partner so richtig glücklich und so richtig effektiv fürs Reich Gottes sein können. Und er hat andere die Gabe der Ehe geschenkt. Und jetzt ist die Frage, wo bist du? Wie sieht es bei dir aus? Das kann ich dir jetzt von hier vorne nicht sagen. Aber red mal mit Gott darüber. Wenn du jetzt natürlich verheiratet bist und feststellst, ich habe die Gabe der Ehelosigkeit, dann gibt es natürlich Probleme. Dann such Seelsorge. Ich habe gehört, es gibt Leute, die das auch so leben. Geht dann allerdings nur im gegenseitigen Einvernehmen. Aber ist, sagen wir mal, nicht der typische Fall. Aber der zentrale Punkt, den ich da rauslese, ist, die einen haben von Gott diese Gabe bekommen, die anderen haben eine andere Gabe bekommen, aber derjenige, um den es geht, ist Gott. Und wenn du glücklich werden willst, dann ist der wichtigste Punkt nicht, einen Partner zu finden oder den richtigen Partner zu finden, sondern die Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen. Das ist das, was das Loch in unserer Seele letztendlich wirklich stopfen wird. Und wenn dieses Loch gestopft ist, wenn deine Beziehung zu Gott in Ordnung ist, dann kannst du entweder frei sein, die Beziehung zu einem Menschen zu leben oder eben auch dein Single-Sein vollkommen versöhnt und mit ganzer Hingabe und mit allem Glück dieser Welt auszuleben. Und jetzt möchte ich euch noch einen Satz mitgeben und ich glaube, den habe ich euch auch mitgegeben, um ihn hier ranzuschmeißen. Das Bestimmende sind nicht deine Lebensumstände, sondern deine Bestimmung. Das Bestimmende sind nicht deine Lebensumstände, sondern deine Bestimmung. Wir werden nicht von unseren Lebensumständen bestimmt, sondern Gott hat uns eine Bestimmung gegeben. Und es ist wichtig, dass wir dieser Bestimmung folgen und dass wir das tun, was er für uns vorgesehen hat. Und wenn du in diesem Weg bleibst, dann wirst du Erfüllung finden in deinem Leben. Ob das nur mit Partner oder ohne Partner ist, ob das für eine gewisse Zeit ist. Im Übrigen wusstet ihr, dass wir im Himmel alle Single sein werden. Das ist was mir momentan noch große Probleme macht, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Aber da gibt es diese Geschichte, wo Jesus gefragt wird, da ist eine Frau, ihr Mann ist gestorben und dann hat der Bruder sie geheiratet, wie es damals eben Pflicht war. Und dann sind die nacheinander alle gestorben, also alle Brüder haben sie geheiratet, glaube 7 Stück. Und dann war die Frage, wem wird sie im Himmel gehören, mit wem wird sie verheiratet sein? Ich habe kurz in der Predigt gehört, da hat jemand gesagt, ich würde eine ganz andere Frage stellen. Ich hätte mich gefragt, warum sind die alle gestorben? Aber gut, ist nun eine Frage, auf die wir auch keine Antwort finden werden. Und Jesus sagt darauf, ihr habt keine Ahnung. Im Himmel werden wir nicht verheiratet sein. Wir werden sein wie die Engel. So, du kannst jetzt sagen, diese paar Jahre auf der Erde, auf die kommt es nicht so an. Ich orientiere mich an der Ewigkeit. Trotzdem, auch ein paar Jahre können eine lange Zeit sein. Deswegen ist wichtig, dass wir uns auch in dieser Zeit hier auf Erden richtig einsortieren. Also egal, ob wir noch verheiratet sind, ob wir Single sind, ob wir noch Single oder wieder Single sind oder noch verheiratet oder wieder verheiratet, das Entscheidende ist, dass wir mit Gott durch unser Leben gehen. Das ist das, was unserem Leben Fundament gibt, das ist das, was unserem Leben Substanz gibt, das ist das, was unserer Seele Nahrung gibt. Gott gibt uns, was uns kein Mensch geben kann. Und das ist das, was ich wichtig finde für jeden, ob er nun Single ist oder ob er verheiratet ist. Gott macht unsere Seele wirklich satt. Und es ist wichtig, dass wir es verstehen und dass wir es nicht woanders suchen. Am Ende werden wir immer unbefriedigt zurückbleiben, wenn wir versuchen, unsere Seele satt zu machen mit irgendwas, was wir in dieser Welt finden. Paulus formuliert es im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 6 und 7 folgendermaßen. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat, dann wird der Friede Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Oder wie es Luther übersetzt hat, der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wenn die Beziehung zu Gott in Ordnung ist, dann hast du ein solides Fundament, dann hast du eine innere Zufriedenheit. Heute ist so ein Wort, was man immer wieder hört, Resilienz. So, du kannst ganz, ganz viel ab. Viele Probleme, die sich dir im Leben stellen, die kannst du mit Gott an deiner Seite einfach ganz, ganz anders lösen. Und dann kannst du in dem, was Gott für dich vorgesehen hat, kannst du aufblühen und kannst deine Bestimmung leben, ob die nun in der Ehe ist oder außerhalb der Ehe. Du kannst dich als Single, der nicht die Gabe der Ehelosigkeit hat, auf deine Ehe vorbereiten. Du kannst all die Dinge an deinem Charakter von Gott schleifen und feilen und in die richtige Haltung biegen lassen, damit die Ehe später richtig funktioniert und damit du deinen Ehepartner richtig glücklich machen kannst. Und dann suchst du dir hoffentlich oder lässt dir von Gott einen aussuchen, der genauso vorbereitet wurde und der das genauso macht. Und dann könnt ihr beide sehr glücklich werden. Oder du hast eben auch von Gott diese Gabe bekommen, dass du diesen Klotz am Bein nicht brauchst. Und dass du ohne Mann, ohne Frau womöglich viel glücklicher sein kannst und fürs Reich Gottes wesentlich mehr erreichen kannst. Das Zentrale ist nicht unsere Lebensumstände, das Zentrale ist unsere Bestimmung. Und deswegen nimm Kontakt zu Gott auf. Er ist der Einzige, der dir das sagen kann. Er ist der Einzige, der dir sagen kann, was deine Bestimmung ist. Und wenn du dein Leben mit ihm gehst, dann hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du in deinem Leben einfach zufrieden und erfüllt bist und all das erreichen kannst, was Gott dir an Segnungen vorbereitet hat. Amen. Vater, ich danke dir, dass du gute Pläne für uns hast. Und egal in welchen Lebensumständen wir momentan sind, in welcher Lebensphase wir sind, ich danke dir, Herr, dass du uns segnen möchtest, uns Gutes tun möchtest. Und ich möchte dich bitten, Herr, für jeden, der heute Morgen hier ist oder der uns zuschaut, dass du jedem seine Bestimmung, ihre Bestimmung zeigst und dass du uns da hineinführst und dass wir uns von dir führen lassen, so bereit sind, deine Wege zu gehen Und dass wir merken, was du für uns vorgesehen hast. Und dass wir darin aufgehen. Ich danke dir, Herr, dass du gute Pläne für jeden von uns hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen offen machst für deine Pläne. Ich möchte dich ganz herzlich darum bitten, Herr, dass du uns in der restlichen Zeit, die wir jetzt hier in diesem Gottesdienst miteinander verbringen, einfach weiter zu unseren Herzen redest und dass du uns hilfst, diese Entscheidung, deine Wege zu gehen, einfach für uns selber festzumachen.